Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Episode, Episode 100 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Eine ganz besondere Ausgabe, habe ich gesagt. Heute feiern wir die 100. Episode. Wow, das ist echt unglaublich. Man weiß wirklich nie, wozu es führt, wenn man etwas beginnt, denn das hätte ich echt nicht gedacht, damals bei den Anfängen dieses Podcasts, bei meiner Angst und meinen Beklemmungen vor den ersten Episoden. Aber irgendetwas war dann doch größer als diese Angst und nun ist sie da, die 100. Episode. Und wenn du dazu beigetragen hast, den Atelier Talk Podcast bis zu dieser 100. Episode zu tragen, dann an dieser Stelle schon mal an dich einen ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Der Schwerpunkt bei Atelier Talk sind sicherlich die Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, um zu erfahren, wie es andere anpacken, wie sie da hinkommen und wie sie es bewerkstelligen, dieses konkrete Kunstmachen, Kunstzeigen, Kunstverkaufen und alles, was irgendwie dazu gehört. Aber ergänzend dazu habe ich immer mal wieder Gäste, die noch ganz andere Perspektiven auf diesen Bereich werfen. Und so ist es mir eine große Ehre, dass ich für diesen festlichen Anlass heute, dieser Jubiläumsepisode, einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Johann König, der sicherlich bekannteste Galerist Deutschlands und ein wichtiger Player auf diesem Markt. Johann König von der König Galerie mit Hauptsitz in Berlin und mit diversen Dependancen auch in verschiedenen Ländern. Für das Gespräch haben wir uns getroffen in seiner Galerie, beziehungsweise in Räumlichkeiten im Hintergrund dieser Galerie. Und diese Galerie ist wirklich sehens- und besuchenswert, falls du sie noch nicht kennst. Und zwar nicht nur wegen der Kunst, die hier gezeigt wird, sondern auch allein für die Architektur, für die Räumlichkeiten. Johann König hat eine ehemalige Kirche, die St. Agnes-Kirche in Berlin-Mitte, umbauen lassen und so einen wirklich besonderen und beeindruckenden Ort geschaffen. Soweit, so gut. Aber wie stellt man nun eine so bekannte Person kurz in einem Podcast-Intro vor? Ich versuch's. Johann König ist in eine quasi Kunstdynastie hineingeboren. Sein Vater, seine Mutter, sein Onkel, sein Bruder, verschiedene Menschen in seiner Familie haben ganz intensiv mit Kunst zu tun gehabt und immer noch zu tun. Aber nicht nur das, besonders sein Vater hat die Kunstwelt in Deutschland einfach mitgeprägt. Bei ihm zu Hause gingen die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler ein und aus. Und das hat erstmal dazu geführt, diese Übermacht der Kunst in der Familie, dass Johann König selbst erstmal eigentlich nie wirklich etwas mit Kunst zu tun haben wollte, beruflich. Hinzu kam, dass er als Jugendlicher einen fürchterlichen Unfall hatte und zu einem großen Teil sein Augenlicht verloren hat. Bis heute ist er stark sehbehindert. Und das hat ihn nicht daran gehindert, Galerist zu werden. Die König-Galerie ist bekannt für ihre innovativen Ausstellungen und für die Förderung von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die oft am Puls der Zeit arbeiten und neue künstlerische Wege beschreiten. Und für alle, die sich an dieser Stelle fragen sollten, wie kann das gehen? Wie kann man quasi blind sein und so einen Weg beschreiten? Nur kurz ein Satz, der meiner Meinung nach eine ganze Menge sagt. Johann König sagt, die Bilder im Kopf sind mindestens so wichtig wie die Bilder an der Wand. Das ist übrigens nachzulesen in seinem Buch Blinder Galerist, das ich super gern gelesen habe, das ich nur empfehlen kann. In dieser Jubiläumsepisode schauen wir auf diesen interessanten und beeindruckenden Weg von Johann König, allerdings nur ansatzweise. Ich habe mir nämlich gedacht, es gibt über Johann König so viel im Internet. Interviews, Veröffentlichungen, sein Buch, Podcasts und nicht zuletzt auch sein eigener Podcast mit dem schönen Understatement-Titel Was mit Kunst? Es gibt also so viel über ihn, dass du dich umfangreich und schnell einfach selbst informieren kannst. Ich will hier lieber die Chance nutzen und vor allem die Themen ansprechen, die uns als Künstlerinnen und Künstler unter den Nägeln brennen. Zu denen möchte ich gern Johann Königs Meinung hören. Und quasi zieht sich durch alles die Frage, wie kommen wir als Künstlerinnen und Künstler weiter? Wie kommen wir voran? Und auch wenn wir über den Weg und die Arbeit ein wenig sprechen, über die Arbeit von Johann König, dann kannst du so einiges mit dem eigenen Weg reflektieren. Denn vieles ist auch allgemeingültig. Wie wir versuchen, Neues zu schaffen, über den Umgang mit Kritik, die unvermeidlich ist auf jedwedem Weg, oder auch, was es bedeutet, erfolgreich zu sein und wie man diesem Erfolg nachhelfen kann. Tja, oder vielleicht auch nicht. Genug der Vorrede. Freu dich auf ein spannendes, inspirierendes und, wie ich finde, manchmal auch ganz überraschendes Gespräch. Ich hoffe, es gibt dir Informationen und Ideen für deinen eigenen künstlerischen Weg. Und nun ganz viel Freude mit meinem Gast Johann König. Eingestiegen bin ich mit der Frage, was Johann König an seiner Arbeit eigentlich am meisten Freude bereitet oder auch auf was er vielleicht sogar stolz ist.
Also das, was mir an meiner Arbeit am meisten gefällt, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich mache das jetzt ja schon seit 22 Jahren, ist, wenn es Kunstwerke gibt von Künstlerinnen und Künstlern, die es so, die hätte es vielleicht anders gegeben oder später oder so, aber die es durch mich, uns vielleicht nicht gegeben hätte.
Kannst du das erklären? Wieso hätte es die nicht gegeben?
Ja, weil unterschiedliche Szenarios. Manchmal, weil wir diesen Raum geschaffen haben, auf den die reagieren, oder auch weil wir die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, die zu produzieren. Also entweder haben wir sie finanziert oder die Produktion organisiert. Und das ist das, was mich total ausfüllt in meiner Arbeit. Und das andere ist, dass wir diesen Ort hier geschaffen haben. Also auch da war ja vorher quasi eine Kirche, die nicht mehr genutzt wurde. Und dass wir natürlich mit der Hilfe von dem Architekten und vielen anderen, aber quasi etwas geschaffen haben, was vorher nicht da war. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit am befriedigsten finde, sozusagen. Und stolz, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob es das richtige Wort ist, aber das ist das, was ich was mir am meisten Freude macht, irgendwie das, was nachhaltig geschaffen wurde.
Also, mich fasziniert das, was du machst. Ich verfolge das, ich schaue mir das an und was mich immer wieder so erstaunt und ich habe so überlegt, ich glaube, da wäre ich persönlich ziemlich stolz drauf, du reißt ja eine ganze Menge Konventionen ein. Du machst Dinge anders, als andere sie gemacht haben. Du machst sie teilweise auch anders als, ja, irgendwie so Dinge, die man eigentlich nicht macht im Galeriewesen. Du wagst. Ist das etwas, was dir in die Wiege gelegt wurde?
Naja, das Einreißen ist ja nicht des Einreißens wegen. Also das ist eher was, was ich ein bisschen schade finde, dass der, also das, ich will gar nicht provozieren, sondern, also die Motivation ist eigentlich nicht gegen irgendwas zu sein, auch nicht gegen das Establishment oder gegen, weil das wäre auch irgendwie vermessen, weil ich komme ja aus einem total privilegierten Establishment-Hintergrund. Aufgrund dessen habe ich wahrscheinlich eher quasi den Mut oder das fühle ich mich nicht so durch die Konvention gehindert, aber vieles, was wir relativ früh gemacht haben, machen jetzt sehr viele, zum Beispiel irgendwie Souvenirs oder Merch und solche Sachen.
Oder Preise
an. Preise kommunizieren, genau. Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie forciert habe, um mit dem Ziel irgendwas zu verändern, sondern eher, oder eher um es meiner Meinung nach zu verbessern oder um den Kunstbetrieb zugänglicher zu machen.
Ja, aber genau das meine ich ja. Ich habe damit mit der Frage nicht unterstellen wollen, dass du so der Raudi bist, der jetzt hier da einfach auffallen möchte, sondern du erkennst ja Dinge, Lücken, Konventionen, die einfach vielleicht früher mal gut waren und ihren Sinn hatten und jetzt ist die Zeit eine andere. Du bist auch auf den digitalen Markt sehr früh gegangen und das ist doch etwas, was mich stolz machen würde, dass ich die Fähigkeit habe, diese Dinge recht frühzeitig zu erkennen. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Königgalerie da steht, wo sie jetzt steht?
Ja, ich glaube, dass es aber eigentlich eher so ist, dass es ursprünglich anders war und dann, warum auch immer, sich verändert hat. Ich glaube, dass früher viel offener mit Preisen umgegangen wurde. Und dass sich dann im Laufe der Zeit verändert hat. Also auch die Produktionsmechanismen, jetzt gab es ja gerade dieses mit dem Damien Hirst, dass der seine Arbeiten vordatiert hat, also irgendwie quasi behauptet hat, die wären eigentlich früher, als sie tatsächlich sind, bei irgendwelchen Formaldehyd-Skulpturen. Das ist ja etwas, das kennt man aus der Moderne auch relativ häufig, dass dann Künstlerinnen, also in dem Fall meistens Künstler, ihre Werke vordatiert haben, um einen anderen Stellenwert auch innerhalb der Kunstgeschichte zu haben. Ich bin eher so dann den Fragen gefolgt, warum kommen nicht noch mehr Leute in Galerien, warum kaufen nicht noch mehr Leute Kunst, was hindert die daran, wieso wird der Kunstmarkt als so opak und undurchdringlich wahrgenommen. Habe mich eben mit solchen Fragen beschäftigt und habe dann das Gefühl, dass ich da eigentlich eher sehr lösungsorientiert oder Ziel, eher quasi diesen Motiven folgend und jetzt nicht mit dem Vorsatz, irgendwas zu revolutionieren oder zu verändern oder zu in Frage zu stellen.
Okay.
Weil ich will ja auch niemandem vorschreiben, also jeder muss da seiner Fasson irgendwie folgen und das so machen, wie er es für sich für richtig hält.
Ja. Nichtsdestotrotz machst du manche Sachen anders und dann wird ja auch nicht jeder gleich Hurra schreien und das ganz toll finden, sondern sicherlich wird es auch teilweise Kritik hageln. Wie gehst du persönlich mit Kritik um oder Wann tut eine Kritik weh und wann perlt sie an dir ab?
Ach nee, abperlen tut sie eigentlich nicht, sondern ich setze mich damit dann schon auseinander. Habe nur manchmal das Gefühl, dass die Zusammenhänge nicht gesehen werden. Ja? Also ganz häufig wird in unserem, ursprünglich bin ich ja ein klassischer Primärmarkthändler oder Primärmarktgalerist. Und das war ja auch, wenn ich jetzt zurückdenke, wie meine Haltung zu den Dingen vor 20 Jahren war, war die natürlich fundamental anders, als wie ich das heute sehe, aber auch, weil ich nicht so viel wusste wie heute. Und viele im Primärmarkt sind quasi kritisch dem Sekundärmarkt gegenüber und finden Auktionen schlecht und auch Kunsthändler und den Wiederverkauf. Und wenn man dann sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass ein Markt nur funktioniert und auch nur gewisse Höhen erreichen kann, wenn es auch die Möglichkeit des Sekundärmarkts gibt. Ja. Also man will zwar zu hohen Preisen im Primärmarkt verkaufen, ärgert sich dann aber über den Sekundärmarkt. In allen Fällen, ob er nun noch höhere Preise erzielt oder auch niedrigere, ja. Und das ist eben naiv, weil ich glaube auch immer noch, dass die meisten oder eigentlich alle Sammlerinnen und Sammler oder Käuferinnen und Käufer kaufen in erster Linie, weil sie sich für etwas begeistern und auch vielleicht da wirtschaftliche Chancen erwarten. Aber das steht, glaube ich, selten im Vordergrund, weil dann ist Kunst nicht das Richtige. Und trotzdem gibt es immer irgendwie eine Leidenschaft und eine Liebe und einen Respekt auch der Kunst gegenüber. Und ich glaube eben, es ist falsch zu glauben, man könnte das irgendwie ablehnen, weil dann gäbe es auch nicht diesen Betrieb, den es gibt. Ja, also das sind irgendwie die Regeln, die für Märkte gelten, gelten eben für alle Märkte.
Lass uns mal zurückgehen in deine Anfänge. Du hattest nie irgendwie Interesse, in die Kunst zu gehen, weil du mit Kunst aufgewachsen bist, weil du als Kind immer in Konkurrenz standst zu Kunst. Das hast du unter anderem auch in deinem Buch Blinder Galerist beschrieben und hast dann ja, hast dann irgendwann den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, naja, vielleicht ist die Kunstwelt doch was für mich und hast kurz in Erwägung gezogen, selbst Kunst zu machen. Und hast dann, in dem Buch steht nämlich, da hast du beschrieben, dass du gemerkt hast, du hast nicht das, was Künstler haben, was man braucht, um Kunst zu machen, um Künstler zu sein. Und an der Stelle würde ich gerne wissen, was nimmst du denn wahr an Künstlerinnen und Künstlern, dass sie haben, dass man vielleicht haben muss, was du nicht hattest?
Ich habe das schon, aber ich glaube, ich habe das nicht für die eigene Kunst. Also was man als Künstlerin und Künstler, glaube ich, braucht, ist ein unbedingter Wille und auch einen inneren Drang, das zu machen, was man macht. Mhm. Und das habe ich auch, aber ich habe das eben nicht beim Schaffen von Kunstwerken. Wenn man sich dazu entscheidet, Kunst zu machen, dann muss man ja erstmal, hat man sich selber als quasi Kritikerin, Kritiker, und dann muss man erstmal eine Sprache entwickeln, wo man das Gefühl hat, das ist das, was man sagen will. Und das kann in jeder Form sein. Malerei, Fotografie, Skulptur, Performance, was auch immer, Film, Video. Oder auch sozusagen auch noch jenseits dessen. Und das muss man erstmal forcieren gegen alle möglichen Widerstände. Eltern, die sagen, davon kann man doch nicht leben. Freundeskreis, dem das wahrscheinlich fremd ist. Viele, viele Hindernisse. Dann muss man ja auch nicht unbedingt an der Kunsthochschule, aber es bietet sich natürlich an, weil da dieser Austausch gepflegt wird und da eine Struktur da ist, die zu Kritik und zu Weiterentwicklung führen kann. Aber wenn man das erstmal geschafft hat, da sich irgendwie eine eigene Sprache entwickelt zu haben, dann geht es ja weiter mit dem, damit andere dafür zu begeistern, einen Markt aufzubauen, Orte zu finden, wo glaubt, verstanden zu werden und seine Kunst zeigen zu können. Und das ist nicht immer, aber in der Regel ein ziemlich steiniger Weg und verlangt wahnsinnig viel Ausdauer. Und es braucht auch Selbstzweifel, aber gleichzeitig bei diesen Zweifeln und Skepsis auch einen wahnsinnigen Selbstbewusstsein und auch eine gewisse Selbstüberzeugung, dass man glaubt, dass das, was man da macht, dass das relevant ist und wichtig ist. Mhm. Aber auf der Ebene finde ich auch KünstlerInnen sehr motivierend und inspirierend, weil die sind ja irgendwie auch Unternehmer. Und da habe ich nur gemerkt, das war nicht das, also weil es ist ja nicht so, dass man sowieso im Leben und in anderen Dingen, die man, ob man nun einen Podcast macht oder irgendwo was arbeitet, hat man ja immer Widerstände und Hürden, die man überwinden muss. Und das ist jetzt ja in meinem Alltag auch so. Aber das ist eben, wenn man die eigene Kunst schafft, nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und da muss man, sag ich mal, intrinsisch so überzeugt und motiviert sein und auch auf eine gewisse Art und Weise zwanghaft oder irgendwie getrieben. Und ich bin das auch, aber eben nicht in dem Bereich.
Ich benutze diesen Podcast, um bei anderen Menschen, bei anderen Künstlerinnen und Künstlern in den Kopf schauen zu können und eben anderen Menschen um die Kunst herum, die sich eben auf dem Kunstmarkt tummeln, Tipps zu kriegen. Und ich sitze hier jetzt, um für mich selbst und alle, die hier hören, genau diese Tipps zu kriegen, wie wir dann alle nächste Woche in der Königgalerie hängen werden oder vergleichbar oder sonst was. Und du hast eben zum Beispiel einen Schritt auf dem Weg dahin, ist dieses, die eigene Stimme zu finden. Und das ist etwas, was ich in diesem Podcast ganz oft gehört habe, hinter den Kulissen bekommen habe. Frag den doch mal, wie der seine eigene Stimme gefunden hat. Und du hast einen eigenen Podcast, was mit Kunst. Mhm. Und das ist eine der Fragen, die immer wieder auftaucht. Und kannst du irgendetwas aus der Vogelperspektive dazu sagen? Mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen du zusammenarbeitest, ist da etwas, was du herausgearbeitet hast für dich? Was hilft denen, ihre eigene Sprache zu finden?
Na, erstmal habe ich diesen Podcast gemacht, weil ich so in die Gelegenheit komme, um mich mal richtig für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde zu unterhalten, weil das sonst eben gar nicht so möglich ist.
Ach echt,
Ja,
ich habe
ja.
gedacht, du sitzt hier täglich mit
Nee,
uns.
schön wär's. Nee, nee, das ist ja das Ding, dass man, als wenn man Galerist ist, hat man vor allem mit Gelangenheitsbescheinigung, Ausfuhr, Geldwäscheprävention, den diversen Pflichten, ob das die Künstlersozialkasse, das Folgerecht ist. Also das vor allem geht es um Bürokratie und viel, was sozusagen damit zu tun hängt. Um Inhalte geht es leider, deshalb eben auch dieser Podcast, um da, und da gibt es jetzt auch gar nicht so viel Parallelgespräche, sondern das ist schon ziemlich ungeschnitten und immer die Dinge, die mich dann auch interessieren, wie Leute zu was gekommen sind. Und ich glaube, man kann am meisten erreichen, sage ich mal, im Atelier oder natürlich auch schon damit sich beschäftigen, wie andere das irgendwie gemacht haben. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, an der eigenen Arbeit zu arbeiten und die voranzubringen. Das bedeutet auch, sich mit der Arbeit anderer zu beschäftigen. Aber ich glaube, diese ganze sozusagen so eine Strategie zur Eröffnung zu gehen oder das war sehr lustig. Wir haben mal einen, wir haben ja so unterschiedliche Verkaufskonzepte überlegt, um zu gucken, wie können wir Leute in die Kunst bringen, weil man versteht eben auch erst, was es heißt, mit einem Originalkunstwerk zu leben oder auch einer Edition oder so, aber eben nicht mit irgendeinem Poster oder sowas, sondern schon was Substanziellem, wenn man das mal erlebt hat. Und dann kann man ja auch zu dem Schluss kommen und merken, das ist nichts für mich oder gibt mir gar nichts. Aber wir haben diese 24-Stunden-Drops gemacht und da haben wir mal eins mit der Johanna Dumé, den ersten gemacht, der eben ziemlich erfolgreich lief, wo
Heißt
sie.
24-Stunden-Jobs heißt, ihr habt die ausgeliehen oder?
Nee, das heißt, es gab einen Print, den man für 24 Stunden lang kaufen konnte, nur für diesen Zeitraum, um so
Okay.
eine Dringlichkeit auch zu erzeugen. Und dann hat die Johanna jeden Print einzeln sozusagen handfinished, also unikatisiert. Hier ein Hummer drauf gemalt oder ein Fisch oder es ging so, das war so eine Tischszene. Und da hat sie in dem, da habe ich ja so Instagram-Gespräche geführt und dann hat sie eben erzählt, dass sie dieses Buch von dem Magnus Resch gelesen hat, was irgendwie unterhaltsam ist, weil sie wollte von ihrer Kunst leben und hat irgendwie geputzt und kam nach Berlin und hatte eigentlich Mode studiert und wollte dann in dem Bereich nicht mehr arbeiten und hat dann lieber in der Bar gearbeitet und irgendwie geputzt, weil das ihr sozusagen dann im Kopf Freiheit gelassen hat, anstatt jetzt da irgendwie kreativ zu arbeiten. Fand ich auch ganz interessant. Und dann hat sie eben überlegt, wie kommt sie da jetzt weiter? Und in diesem Buch wird eben empfohlen, such dir die Galerie aus und dann befreunde dich mit irgendeinem Künstler, der in der Galerie ist und versuch über den Künstler dann in die Galerie zu kommen.
Ja.
Und dann dachte sie, das fand sie irgendwie, hat sie gedacht, kriegt sie vielleicht hin, aber dachte so, ich bin irgendwie kein Creep und will nicht so, das ist irgendwie keine gute Herangehensweise. Und tatsächlich war es dann so, dass sie so ein ziemlich verrücktes Atelier hatte mit ihrem Partner zusammen, das irgendwann anfing, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann gab es irgendwie einen Artikel im Tagesspiegel. Und ich glaube aber, interessant ist da diese Erkenntnis, dass sie dann gemerkt hat, sie konzentriert sich auf ihre eigene Atelierpraxis. Und was eigentlich nichts anderes heißt, als man muss sich, ich glaube, dass man am meisten wirklich erreichen kann in der Beschäftigung mit der eigenen Arbeit und die Fokussierung darauf. Und das ist natürlich, wenn ich mich jetzt in die gegenüberliegende sozusagen Argumentationsschiene beschäftige, würde ich sagen, ja gut, aber das mache ich ja schon seit so vielen Jahren und das kriegt keiner mit. Weil es muss natürlich auch gesehen werden, aber auch da glaube ich immer noch, weil am Anfang zum Beispiel, als ich meine Galerie angefangen habe, habe ich wirklich alle Künstlerinnen und Künstler angeguckt, die reinkamen. Die kamen dann da war auch noch nicht so wahnsinnig viel zu tun und gekauft hat auch kaum jemand was und haben dann mich gefragt, ob ich mir das angucken will. Und am Anfang habe ich mir das immer alles angeguckt und habe aber dann relativ schnell auch gemerkt, die Künstlerinnen und Künstler haben sich überhaupt nicht mit dem beschäftigt, was ich eigentlich gemacht habe. Und dachte dann, okay, das ist schon auch etwas viel verlangt, dass man von jemandem erwartet, sich das anzugucken, aber man selber sich gar nicht angeschaut hat, was der macht. Und ich denke, dass deshalb eben diese diese Beschäftigung mit der eigenen Arbeit und auch vielleicht, wer hat ähnliche Themen, wer hat da schon sozusagen sich schon zu geäußert, wenn man so will, und was wurde da schon alles zu gesagt und was kann ich denn da tatsächlich noch zu beisteuern? Und da muss man natürlich auch schon sehr kritisch mit sich selber sein und sich fragen, hat das, was ich hier mache, einen Mehrwert in dieser Diskussion, wo eben schon viel gesagt wurde und auch viel geschrien und unnötig irgendwie vielleicht auch im Moment gesagt wird, kann ich da einen wirklichen Beitrag zu leisten, der sich auf das bezieht, was schon gesagt wurde und auch irgendwie auf eine Art innovativ was Neues, da irgendwie ist man natürlich davon überzeugt, sonst würde man das ja nicht machen, aber da muss man sich schon das immer wieder selber fragen und ich glaube, das macht einen besser. Mhm. Und das frage ich mich natürlich in meiner eigenen Arbeit auch. Mhm. Ja, also wo kann ich noch ein und da arbeitet ja auch jede Galerie und jeder sozusagen Teilnehmer anders. Der eine und auch braucht auch jede Künstlerin und jeder Künstler braucht eine andere sozusagen Karrierebearbeitungen. Die einen haben einen starken Markt, sind aber institutionell nicht gut aufgestellt. Die anderen können sich vor institutionellen Anfragen kaum retten, sind aber kaum in der Lage, ihren Lebensunterhalt mit den Verkäufen zu bestreiten. Und da setzen wir dann halt an und schauen, okay, was ist jetzt wie nötig.
Die Zusammenarbeit zwischen Galerie und Künstlern hat sich ja auch total verändert. Vor nicht langer Zeit waren alle Künstlerinnen und Künstler auf Galerien angewiesen. Inzwischen sind die Möglichkeiten der Selbstvermarktung ja auch ganz anders. Für wie wichtig hältst du die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Künstlern und Galerie heute noch?
Ja, ich glaube, interessanterweise braucht es die Galerie je weniger denn je und je mehr denn je gleichzeitig. Also die Rolle hat sich halt total verändert, weil der Markt, ursprünglich war die Rolle der Galerie der Marktzugang. Weil nur über die Galerie kam man an den Markt. Mhm. Ja? Und das hat sich jetzt natürlich ganz stark durch Social Media und das Internet auch verändert. Also auch immer mehr Künstler, mit denen wir zum Beispiel diese Drops gemacht haben, weil wir haben ja dann noch eine sozusagen eine Ausgründung gehabt, das heißt expanded.art. Da haben wir dann auf einer breiteren Ebene auch viel mit Künstlern, die im digitalen Bereich unterwegs sind, diese Drops weitergemacht und die haben dann irgendwann auch gemerkt, ach, das können wir eigentlich auch selber machen, ja? Weil das ist ja alles relativ einfach. In der Umsetzung funktioniert dann vielleicht nicht ganz so gut, weil die Reichweite nicht so groß ist, wie wir sie mitbringen. Aber ist auch total verständlich, dass dieser Marktzugang, der ist eben nicht mehr nur über die Galerie gegeben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Galerie natürlich einen Kontext darstellt und auch schon sozusagen basierend auf ihrer eigenen Vergangenheit für irgendwas steht. Und dann ist natürlich aber ganz wichtig der Raum, in dem Kunst gezeigt wird und erfahren wird. Und es ist aber, ich finde das großartig, dass Künstlerinnen und Künstler jetzt sehr viel direkter auch quasi an den Markt gehen können und da gar nicht unbedingt, also weil das hat mir zum Beispiel als Galerie gar nicht so gut gefallen, diese Gatekeeper-Rolle. Mhm. Weil es natürlich auch viel zu wenig Galerien gibt für die Anzahl an Künstlerinnen und Künstlern und man nur beschränkt viel machen kann. Und gerne viel mehr machen würde, das aber auch nicht machen kann und da schon zum Teil auch ein bisschen in eine unangenehme Situation kommt, weil das ja dann oft gar nicht das ist, dass man das irgendwie ablehnt, sondern dass man einfach andere Prioritäten hat. Mhm. Deshalb finde ich gut, dass das ist eigentlich auch für die Galerien besser, dass Künstlerinnen und Künstler durchaus ihre eigene, weil das funktioniert sowieso auch nicht mehr. Ja? Also dass Künstler glauben, sie könnten sich nur. Also das ist natürlich auch das, was ich vorhin gesagt habe, wie wichtig es ist, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren, ist es auch. Aber man muss auch trotzdem schauen, dass man muss quasi das Ganze im Blick behalten und auch nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück natürlich schon auch eine eigene Strategie entwickeln.
Welche Rolle spielten bei dieser Strategie dann Instagram zum Beispiel und die Social Media?
Also ich glaube, dass das für Künstlerinnen und Künstler eine total... Also es ist anstrengend, weil man natürlich immer, es kommen immer mehr Bereiche dazu, die man irgendwie bearbeiten muss Und man muss natürlich das dann oder sollte das immer so machen, wie es auch zu einem selber passt. Ja, da gibt es jetzt keinen, also es muss irgendwie auch authentisch sein, aber ich denke, dass es natürlich eine großartige Chance ist, um die eigene Arbeit, es ist natürlich auch immer nur eine Abbildung der eigenen Arbeit, in der Regel zumindest, einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Du selber machst ja mega viel Instagram.
Ja.
Man sieht dich ständig in den Stories oder live oder Posts. Für wen genau machst du das? Ist das was, was dir persönlich einfach nur Spaß macht? Oder ich meine, Marketing hat die Galerie ja nun nicht mehr nötig.
Nee, mir geht es um die Vermittlung.
Ja.
Also alles, was ich mache, zielt eigentlich auf das Vermitteln von Kunstinhalten ab. Also auch ob mein Buch oder der Podcast. Es geht mir immer, oder auch wenn ich hier irgendwelche Live-Führungen durch die Galerie mache, mir geht es immer darum, die Kunst, die Inhalte über die Kunst und die, was ich vermute, was die Motive sind der Künstlerinnen und Künstler, zu teilen.
Und kann man das übertragen auf Künstlerinnen und Künstler? Empfiehlst du, dass man, keine Ahnung, den Prozess teilt, die Gedanken dahinter, oder sollen das möglichst schicke Bilder, fertige Bilder der fertigen Werke sein? Hast du?
Also mein Rat wäre eigentlich immer, alles, was aus der Kunst heraus über die Kunst, über die Inhalte ist, was, also ich würde dringend dazu raten, dann wahrscheinlich am besten, wenn man sich jetzt das auf, wenn wir uns jetzt auf Instagram beziehen, würde ich zum Beispiel raten, zwei Accounts zu haben. Also einen privaten in Anführungszeichen und einen, der nur auf die Arbeit eingeht. Und dann, wenn man jetzt aber auf die Arbeit eingeht, kann man natürlich das auch nutzen, um zu kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel ein Printmagazin gemacht, und das haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, es gibt Inhalte von den vertretenen Künstlerinnen und Künstlern, die wir kommunizieren wollen, die auch kommunizieren wollen, die man über ein Printmagazin besser kommunizieren kann als über eine Ausstellung. Mhm. Ja, also die unterschiedlichen, sag ich mal, Medienprodukte, ob Podcast, ob Live-Tour, ob Konversation, ob Magazin, ob Text, die richten sich ja danach, was ist sozusagen die Notwendigkeit jetzt in der Kommunikationsform. Und das Tolle ist natürlich bei einem, also wenn, ich finde, wenn man jetzt so ein Instagram-Feed aus seiner eigenen Kunst heraus schafft, können das natürlich auch Bezüge sein, ja, also andere Künstlerinnen und Künstler, die einem wichtig sind, die in ähnlichen Themen arbeiten, der Prozess, der Produktionsprozess, aber auch vielleicht Literatur, die da einspielt, das würde ich so als Sprachrohr nutzen, um, das kann natürlich nicht quasi das Kunsterlebnis oder die Erfahrung mit dem Werk als solchen ersetzen, aber sie kann, das kann ja ein Katalog auch nicht, aber er kann sozusagen dabei helfen, und so würde ich das aufziehen. Also, dass man das, dass man alles aus der inhaltlichen Beschäftigung, und das können natürlich dann auch irgendwie, je nachdem, das kann man halt schwierig verallgemeinern, aber je nachdem, was das eigene Thema ist.
Und welche Rolle spielt dann dieser persönliche Account? Den könnte ich doch auch weglassen, oder?
Den kann man weglassen, klar, das ist dann der, den man halt, ob man das, es ist ja wie ein Werkzeug, ne? Also das ist nur manchmal sehe ich das, wenn ich mir, ich gucke ja auch einiges auf Instagram immer wieder an und habe auch schon viele Künstlerinnen und Künstler da quasi für mich entdeckt, und dann ist es angenehm, wenn man relativ schnell versteht, worum es geht, ja, also.
Also die Posts vom Mittagessen müssen nicht unbedingt dazwischen sein.
Naja, auch das kategorisch würde ich jetzt nicht so ablehnen. Es kommt drauf an, wenn das jetzt der Instagram-Account von Spörri ist, der ja viel über Essen gearbeitet hat, dann macht es wieder Sinn. Aber ich fand es jetzt, zum Teil eben ist es dann schwierig zu verstehen, ist das Werk, dann sieht man was und denkt, ah, interessant. Und dann denkt man, ah, das jetzt sieht aber irgendwie anders aus. Und dann merkt man, das ist auch gar nicht von dem Künstler oder von der Künstlerin selber, sondern die hat irgendwas von irgendeinem Freund gepostet oder so, was ja total nachvollziehbar ist. Aber es ist halt dann die Frage, wie man es, will man es wie ein Schaufenster oder wie eine Visitenkarte quasi pflegen? Dann, aber es gibt ja auch viele Künstler, die sagen, ich bin Nonkonformist und ich mache bei diesem ganzen, für mich ist authentisch, quasi nur irgendwie wilde, was weiß ich was für Sachen. Das kann man nicht verallgemeinern, aber ich denke, oder auch dann kann es genau das wiedergeben, worum es in der Kunst geht. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist irgendwie, wenn man das dafür nutzen will, dass es dem irgendwie entspricht.
Ja, also es ist schon so, dass Galerien immer noch eine gewisse Wichtigkeit haben. Also ich nehme das auf alle Fälle wahr, dass eine Galerie ist die Chance, weiter in den Markt reinzukommen, auch den Kontakt zu weiteren Ausstellungen, zu Sammlerinnen und Sammlern zu haben. Und auch Instagram kann eine Möglichkeit sein, da einen Kontakt zu knüpfen, oder?
Das große Problem im Kunstbetrieb oder im Kunstmarkt ist, dass die meisten Leute sich nicht auf ihr eigenes Urteil verlassen, sondern die brauchen eine Struktur wie eine Kunstmesse, die als jetzt qualitativ hochwertig angesehen ist, und dann darin wiederum eine Galerie, die dann als relevant angesehen wird. Und dann hilft es vielen zu sagen, gut, das ist jetzt schon mal quasi zertifiziert oder autorisiert.
Du sprichst jetzt von Sammlerinnen und Sammlern, ne?
Nö, auch von Künstlern genauso. Also und auch von Kuratoren auch. Also das größte Problem ist ja, dass viele oft sagen, ja, ich halb entschuldigend dann sagen, ja, ich kaufe Sachen, die mir gefallen. Wo ich dann immer denke, das ist.
Darum geht's. Ja.
Das sollte, glaube ich, sozusagen die. Das sollte die oberste Voraussetzung sein. Ne? Und gefallen ist ja ein weites Wort. Also, aber das ist eben so ein bisschen das, glaube ich, das Problem, dass viel damit zu tun hat, dass es sehr weiche Faktoren sind oder dass es nicht so. Und das kann sich ja auch total schnell ändern. Ja? Also das habe ich ja in meiner Karriere auch total erlebt, dass Künstlerinnen und Künstler, weiß ich nicht, von der einen von nicht angesehen oder nicht wahrgenommen zu geradezu Helden geworden sind. Und das ist natürlich was ich andererseits, aber auch gleichzeitig habe ich das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen in der Auflösung befindet, was vielleicht auch ganz gut ist. Also wo noch nicht ganz klar ist, wo das hinführt.
Jetzt gibt es solche Künstlervereinigungen, BBK zum Beispiel, Bundesverband für Bildende Künstler oder die GEDOC speziell für Frauen. Was hältst du denn, also so wie es da abläuft, du bewirbst dich, du wirst dann aufgenommen und dann machst du eine Gruppenausstellung nach der anderen, wo kein Mensch was kauft. Die machst du, um irgendwas in deinen Lebenslauf zu schreiben, um Ausstellungen zu haben, und irgendwie passiert aber nicht viel. Das ist, glaube ich, so der normale Weg von vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern. Was hältst denn du speziell von solchen Vereinigungen?
Na, erstmal, glaube ich, ist es total gut, dass diese Vereinigungen, und die sind ja, wenn man das sich hier in Berlin anguckt, auch unheimlich gut organisiert und haben wahnsinnig viel erreicht.
Ich habe es natürlich auch überspitzt dargestellt. Na klar, das ist.
Nö, tut mir gar nicht. Nee, aber die haben ja vor allem viel erreicht, was so Atelierförderung angeht. Und die sind auf alle Fälle deutlich besser organisiert als jetzt die Galerien, die eben auch sehr, dann doch sehr Einzelkämpfer sind. Aber ich glaube, am Ende ist das alles richtig, aber am Ende muss man sich eigentlich immer auf die eigene Arbeit konzentrieren, glaube ich.
Das widerspricht sich ja nicht.
Es ist nur natürlich nur so, dass es ist viel zu tun und man muss sich um alle Felder so ein bisschen kümmern, aber die Prioritäten müssen halt, glaube ich, aber bei allen Dingen ist ja auch quasi das politische Engagement Bestandteil der Arbeit. Mhm. Ja, also deshalb kann man das auch immer alles so nicht verallgemeinern, aber an sich finde ich das total gute und sinnvolle Organisationen, wobei auch die sind, glaube ich, wenn ich jetzt den BBK Bund und BBK Berlin, die sind, glaube ich, auch, da stecke ich nicht so drin, wie da die Verhältnisse zueinander sind. Aber ich glaube zum Beispiel, diese Idee der Biografie zu füllen, das ist was ich für mich, wenn ich Sachen angucke, vollkommen irrelevant ist.
Das ist irrelevant. Ja, worauf guckst du dann, wenn du eine Bewerbung kriegst oder wenn du jemanden kennenlernst?
Auf ob es irgendwie anders ist. Also ob es, ich kenne ja unheimlich viel. Und wenn ich Sachen sehe und ich das Gefühl habe, das ist anders als das, was ich sonst sehe, oder es ist irgendwie, erinnert mich nicht direkt an irgendwas, dann fange ich an, es interessant zu finden.
Okay, dann frage ich jetzt mal ganz konkret. Du hast gesagt, man muss die eigene Sprache finden, man braucht eine gewisse Art von Besessenheit. Check. Ich habe irgendwann gemerkt, boah, hier passiert was. Ich muss einfach weitermachen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Es ging einfach weiter und weiter. Ich habe Ausstellungen gehabt und es passiert was in den Ausstellungen mit den Menschen, die das sehen. Ich merke, da springt was über. Das ist fast wie so ein bisschen Magie, weißt du? Du stehst da und merkst, wie die Leute auf deine Arbeiten reagieren. Das ist Wahnsinn. Das überwältigt einen so ein bisschen, wenn man das erlebt hat. Ich habe Menschen, einzelne Sammlerinnen und Sammler, die kaufen. Mhm. Die sind auch teilweise unterwegs, um was sich anzuschauen und zu kaufen. Punkt. Mehr passiert nicht. Und da stehe ich nicht alleine.
Ja, aber das ist doch schon mal total viel.
Das ist schon mal total viel, aber ich habe viele um mich herum, bei denen es in dieser oder jener Ausprägung ähnlich aussieht. Und dann war es das. Du verkaufst so wenig, dass du nicht davon leben kannst. Und es geht nicht weiter. Was macht man denn jetzt?
Ja, aber ich glaube, dass einmal ist das Problem, glaube ich, dass du die anderen Künstlerinnen, die haben dann das Problem, dass sie eine Ausstellung im MoMA haben, aber sie haben halt nur das halbe Stockwerk. Und nee, und das hört sich total verrückt an, aber das ist für die, weil, keine Ahnung, die andere hatte halt das ganze Stockwerk. Und sie verstehen nicht, warum sie nicht auch das ganze Stockwerk bekommen.
Die haben aber nicht das Problem, dass sie am Ende des Monats die Mieten nicht bezahlen können.
Das ist bestimmt, aber damit will ich nur sagen, ich glaube, es ist sowieso nie genug. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Künstlerinnen und Künstler irgendwie stark dazu neigen, das Gefühl zu haben, dass sie eigentlich nie die Anerkennung bekommen, die sie bekommen, die sie glauben, bekommen zu müssen. Egal, wie sie gefeiert sind.
Du bist ja in deinem Bereich auch ein Künstler. Geht dir das auch so? Denkst du auch, oh, ich bin ja noch lange nicht so groß?
Nee, das ist gar nicht, das ist ja, das strebe ich gar nicht an.
Ich frage mich nur, kennst du dieses Gefühl oder ist das nur etwas, was du beobachtest?
Ja, nee, mir geht es manchmal so, dass ich dann, ich mich etwas missverstanden fühle, wo dann aber quasi so ein Dialog gar nicht, also dass mir dann irgendwie Kollegen vorwerfen, mit Auktionshäusern zu arbeiten, oder alles, weiß ich nicht, alle möglichen, wo ich dann das Gefühl habe, ich werde da falsch verstanden in dem, was das Motiv ist, warum ich das mache. Aber nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit allem. Aber es ist ja auch nicht so meine eigene, da ist ja noch sozusagen eine Ebene dazwischen. Das ist ja nicht meine eigene, ich schaffe ja auch was mit Programmen und Ausstellungen und so, aber es ist nicht quasi meine eigene Kunst.
Aber gehen wir mal zurück zu diesen Künstlern. Wie geht's denn da jetzt weiter an so einer Stelle? Abgesehen davon, dass man nie zufrieden ist, kann ja auch ein Motor sein.
Genau.
Aber wie kann man denn an der Stelle jetzt weitermachen?
Naja, erstmal gibt es ja auch keinen Anspruch drauf, erfolgreich zu sein. Ja, also den Anspruch gibt es nicht für mich, den Anspruch gibt es auch nicht für Künstlerinnen und Künstler, den gibt es auch nicht für Anwälte oder Tischler. Also das ist, glaube ich, auch nochmal, sage ich mal, ein Realitätscheck, den man eingehen muss. Und ich glaube, da muss man sich immer die ganze Zeit kritisch fragen, hat es denn die Relevanz? Hat es die Relevanz? Und dann wieder auf die eigene Arbeit gehen und gucken, wie kann ich besser werden? Also sich jeden Tag zu fragen, wie kann ich, aber jetzt nicht des Erfolgs wegen. Ich glaube, dass das immer der Fehler ist. Ich habe nichts gemacht, um irgendwelche Gewinne zu maximieren oder um irgendwie irgendwo hinzukommen oder, also beziehungsweise immer, wenn ich es gemacht habe und es erreicht habe, habe ich mich unheimlich leer gefühlt danach. Ja, also ich habe total damals darauf, über Jahre hin darauf zugearbeitet, dann in der Art Basel zugelassen zu werden und dann hat das irgendwann geklappt und dann hat sich überhaupt nichts verändert. Also es war so, das war natürlich irgendwie gut, aber es kam auch gleichzeitig unheimlich viel mit. Da musste man eben noch teurere Sachen haben und noch mehr verkaufen, weil man musste das bezahlen, weil es so teuer war. Es ist auch so verrückt, die Relevanz der eigenen Arbeit von dem Zuspruch der anderen abhängig zu machen. Also weil es ist natürlich total toll, eingeladen zu werden und Ausstellungen machen zu können. Das macht einen aber nicht zum besseren Künstler.
Aber es geht ja, ich glaube...
Ganz im Gegenteil manchmal
sogar. Schraub mal vielleicht die Ansprüche zurück. Wir reden jetzt, also okay, warte. Das, was du gerade gesagt hast, wenn ich eine Künstlerin bin und kein Mensch interessiert sich dafür, vielleicht die Familie sagt, ach wie schön, und dann stapeln sich so langsam die Leinwände da an der Wand. Okay, dann kann ich vielleicht überlegen, ich muss mich verbessern. Abgesehen davon, klar, du kannst dich dein ganzes Leben lang verbessern, aber... Für diejenigen, die jetzt schon verkaufen, die Ausstellung haben, die Reaktionen haben, die vielleicht auch einen Auftritt im Fernsehen haben und einen Radiobeitrag und in der Zeitung irgendwo sind, aber trotzdem davon nicht leben können. Die sind ja auf einem guten Weg. Die machen das, was sie begeistert. Sie merken, da kommt was rum dabei. Und der Anspruch ist nicht, also ich rede jetzt wirklich einfach für mich, der Anspruch ist nicht da, dass ich im MoMA hänge. Wenn sich das ergibt, werde ich nicht Nein sagen, natürlich. Aber mein Anspruch ist doch, dass ich jetzt bitte mal weiterkomme und anfangen kann, davon zu leben. Und nicht, um dann plötzlich so einen Künstlerheiligenschein zu kriegen, sondern um auch noch mehr Kunst machen zu können.
Das ja, aber der Anspruch muss doch sein, gute Sachen zu machen.
Ja.
Ja. Ja. Und nicht der, weil man macht ja nicht Kunst, weil man davon leben will.
Nein, aber du möchtest davon leben, um mehr Kunst machen zu können.
Genau. Ja, das Problem, das ist eben das mit dem Anspruch auf, sage ich mal, Erfolg oder Auskommen, das ist eben schwierig. Und ich glaube, das erzeugt natürlich dann auch Stress. Und da muss man schauen, ob man irgendwie sagt, gut, das eine lässt sich mit dem anderen nicht verbinden, dann muss ich was machen, womit ich irgendwie Geld verdiene und parallel irgendwie schauen, wie ich meine Arbeit voranbringe. Und da ist es, glaube ich, aber wichtig, so blöd sich das anhört, ist, glaube ich, ist es besser, die, wenn man das irgendwie versucht zu können, ja, die eigene Arbeit zu verbessern, als die Energie jetzt da reinzusitzen, als das irgendwo ausstellen zu können. Also, weil ich habe ja auch mal als quasi Gast, wie nennt man das, Tutor oder was, bin ich eingeladen worden an der Kunstakademie. Und das war eben total interessant. Da gab es dann einen jungen Mann, der unheimlich stolz drauf war, wo er schon überall ausgestellt hat. Aber das ändert auch nichts daran, dass das jetzt nicht so interessant gewesen ist, was er da gemacht hat. Weil der ist dann irgendwie in die Sparkasse und hat gesagt, war irgendwie gute Erscheinung, auch als Typ so. Und dann lassen die den da halt ausstellen. Und dann war da eine junge Studentin, die irgendwie super introvertiert, aber sehr interessant so Soundskulpturen gemacht hat, was ich jetzt so in der Form einfach auch noch nicht gesehen hatte. Aber da ist eben die Arbeit irgendwie introvertierter. Und ich glaube, es ist wirklich so blöd sich das anhört, weil man, ich kann das auch total verstehen, dass man sagt, ich sitze hier im Atelier und ich produziere Leinwände und ich versuche die voranzubringen und arbeite da irgendwie hart dran. Aber wo soll das hinführen, wenn es gar kein Forum gibt, wo das überhaupt nur wahrgenommen werden kann? Mhm. Weil die meisten Leute, habe ich oft den Eindruck, die sind ja gar nicht der Meinung, dass sie, die sind ja fest von sich überzeugt, was man ja auch sein muss, sonst kann man das ja auch nicht machen. Aber ein bisschen kritisch sollte man schon sein, weil die ja oft der Meinung sind, die sind die Genies, aber sie wurden einfach nur noch nicht gesehen.
Ich glaube, es changiert auch ganz oft. Du hast auch eine ganze Menge Selbstzweifel und denkst manches Mal, du kannst gar nichts. Und ich widerspreche dir tatsächlich nochmal. Ich glaube, dass, also alles, was du sagst, ist richtig. Ich widerspreche dir, obwohl...
Da bin ich nicht sicher.
Nein, aber was, okay, nicht alles. Aber das, was ich eben gehört habe, das stimmt natürlich. Du musst dich verbessern und vielleicht ist es auch alles nicht so toll, wie du denkst. Das ist richtig. Trotzdem hängt es alles nicht zu 100% von guter Arbeit ab.
Ich meine, ja, aber da hat man, ich sage nur, dass man da wenig Einfluss drauf hat. Klar, natürlich, es hängt nicht nur von guter
Einfluss ab. Meinst du, da hat man wenig Einfluss?
Okay. Ja, aber was will man denn machen?
Ja, das frage ich mich ja, genau ja. Das.
Nee, ich glaube, man kann nichts machen. Also, oder man kann wenig machen.
Ist das
machen.
Eine Glücksgeschichte?
Ja, die Frage ist ja, welche Möglichkeit habe ich?
Ja.
Ja? Ich kann an dem Blick der anderen wenig ändern. Aber wo man wirklich was machen kann, ist an der eigenen Arbeit. Also, weil was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Ja, kann zur Eröffnung gehen, irgendwie versuchen, in irgendwelche Netzwerke reinzukommen. Ich kann, ich weiß nicht, was kann man noch machen? Man kann sich irgendwie organisieren, aber im BBK, die haben ja alle ihre eigenen Interessen. Ja? Also die alle sind ja an übergeordneten strukturellen Themen dran, aber auch wegen ihrer eigenen Situation.
Aber so ganz unwichtig können die Ausstellungen ja doch nicht sein, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Plattformen denke wie Artsy oder Artfacts, was ja dann auch Limna einspeist, wo du dann bestimmte Rankings hast der Künstlerinnen und Künstler aufgrund der verschiedenen Ausstellungen.
Ja, aber auch das ist doch alles, sind doch alles Instrumente von Leuten, die ihre eigenen, wo versucht wird, was abzubilden, was auch in der Entscheidungsfindung hilft und gegen die Verunsicherheit sozusagen. Finde ich auch alles wichtig, weil es Instrumente sind, die Leuten quasi ein objektivierbares Vertrauen geben. Ich, weil die haben Leute? Ja dann schon irgendwie, weiß ich nicht, Sammler, Galerien, die finden, dass es könnte gut sein und wollen sich dann an 5 Stellen versichern, ob es denn auch wirklich gut ist. Ja. Aber das hilft einem jetzt als Künstler oder Künstlerin nicht, sondern ich glaube, da kann man, welche Möglichkeiten hat man? Man kann natürlich, so wie viele Künstler das ja auch gemacht haben, wie Hödecke oder so, die haben dann keine Galerie, wollte was mit denen machen, dann haben die ihre eigenen Produzentengalerien gegründet. Finde ich auch total sinnvoll. Und das ist sowieso ja per se immer das Beste, das Glück in die eigene Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendeiner kommt und das macht. Aber dadurch, dass diese Möglichkeiten eben beschränkt sind, ist das, wo die Energie am besten reinfließen kann, ist in die eigene Arbeit und zu schauen, wie kann ich die voranbringen. Und wie kann ich dann auch einen Weg finden, die so in Eigenregie zu kommunizieren, wie es sich authentisch und gut anfühlt, das mit der eigenen Arbeit zu tun. Und ich meine, der Hauptgrund, warum Kunsthochschulen ja immer noch wichtig sind, ist ja auch dafür, für das kritische Vorantreiben der eigenen Praxis und aber auch für den Austausch und für darüber dann natürlich auch gesehen werden. Weil an sich kann das auch jenseits der Kunstakademie stattfinden. Aber die Kunstakademie setzt natürlich Strukturen voraus, die das im besten Fall möglich machen sollen. Mhm. Ist auch nicht immer der Fall, ne? Mhm. Also mal hat man engagierte Professoren da und mal nicht. Und ich muss selber sagen, ich fand das ja auch extrem anstrengend und intensiv, aber auch total spannend.
Was meinst du jetzt? Die Rundgänge?
Nein, das Unterrichten in Anführungszeichen. Mhm. Ja? Also die, weil es ist eben auch, ich fand das total hochinteressant, auch damals schon. Ich bin ja darüber eigentlich Galerist geworden, dass die Studierenden an der Städelschule damals dann, das waren ja noch andere Zeiten, aber auch kurze Zeit später, als ich dann viele Rundgänge gemacht habe, überall lag dann Art Now, also diesen großen, dieses Taschenkompendium von den ganzen sozusagen Gegenwartsstars. Wenn man sich das jetzt anguckt, da ist ja 20% von denen sind ja jetzt auch nicht mehr quasi Teil des Kanons. Und ich glaube, dass die Kunst mehr in die Gesellschaft gerückt ist, das hat alles immer Vor- und Nachteile. Und ich glaube, am Ende ist es wirklich die eigene Arbeit, die eigene Arbeit, die eigene Arbeit.
Du hast auch am Anfang nicht sofort, du bist zwar irgendwie in diesen Kunstkosmos hineingeboren worden, aber als du dann deine Galerie eröffnet hast, war es nicht gleich irgendwie, hurra, ein König eröffnet eine Galerie, also ist das ein Selbstläufer, ganz und gar nicht. Du hast ja, ich glaube, die ersten 3 Ausstellungen gar nichts verkauft, wenig Leute da gehabt und hast auch zwischenzeitlich ganz schön kämpfen müssen. Das ist ja im Prinzip der gleiche Vorgang, wie es für Künstlerinnen und Künstler immer mal sein kann. Was hat dir geholfen, in diesen Dürrephasen durchzuhalten und weiterzumachen?
Naja, es war eigentlich ja eher so, dass ich unheimlich naiv war und irgendwie dachte, auch ein bisschen vermessen dachte, ich wäre viel schneller erfolgreich. Also ich war ja verhältnismäßig schon relativ schnell erfolgreich, weil ich natürlich auch da total privilegiert war. Also ich hatte auch natürlich Nachteile, weil ich schlechter sehen konnte und auch, weil es auch natürlich Leute gab, wo man dann irgendwie so in einen Topf geworfen wird mit dem Vater, die dann mit dem irgendwelche Themen hatten und dann wird das quasi gleich mit auf einen selber projiziert. Aber unterm Strich muss man sagen, hatte ich natürlich einen riesen Vorteil, weil die Leute sich ja überhaupt erstmal damit befasst haben, was ich überhaupt mache. Das ist ja das größte Problem, ja wieder auch hier bei der eigenen Arbeit erstmal überhaupt gesehen zu werden. Und dann ist es aber natürlich auch so, man hat es als Künstler wahnsinnig schwer, weil man hat ja ein Werk und das verfolgt man weiter. Also jetzt zum Beispiel machen wir gerade eine Ausstellung mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Maler Sven Drühl, der malt Berge und Landschaften. Und das ist sozusagen natürlich so ein uns zeitgenössisches Thema und so abwegig auf eine Art, was ich eben dann interessant finde. Der macht das jetzt ja seit 20 Jahren und hat damit zu einer Zeit angefangen, wo man auch überhaupt nicht malte. Und da muss man auch irgendwie akzeptieren, also weil das die Welt so wie sie ist und dass es eben auch immer sozusagen Korrekturen gibt, die dann auch mal extremer ausfallen können, muss man irgendwie hinnehmen und gelassen, mit einer gewissen Gelassenheit betrachten, weil auch vor allem die Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man akzeptieren. Und
hast du ja auch nicht. Du hast ja auch gekämpft und weitergemacht.
Ja, aber nicht, aber ja, ich sage ja auch nicht, dass man aufhören soll, sondern nur, dass man versuchen muss, die Energie dahin zu lenken, wo sie auch, und da habe ich auch total viel falsch gemacht, ja, und auch quasi Energie aufgebracht in Bereichen, die man nicht hätte, wo sie verschwendet ist. Aber
das, gelernt dadurch mega viel.
Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Das ist ja ein normaler Prozess. Ich habe es aber viel leichter als Künstler. Also, weil Künstlerinnen und Künstler haben es natürlich wirklich schwer, weil die können ja nicht einfach was anderes machen.
Was hältst
Oder
du?
Selbst wenn sie es machen, ist es ein unheimlich mutiger Schritt. Das ist natürlich auch manchmal nötig. Ja. Aber das macht es ja dann auch so interessant. Also das ist ja auch, weiß ich nicht, was dann bei Richter zum Beispiel interessant ist. Diese total radikalen Brüche.
Hm. Ja. Du hast irgendwie mal gesagt, du hast auch einen Vorteil. Du merkst, du kannst... Das ist ohne Sprudel. Ich weiß, du
macht
liebst...
Mich. Okay. Danke. Sehr aufmerksam.
Johann König liebt Sprudelwasser. du hast mal gesagt, du hast irgendwann gemerkt, du kannst gut mit Künstlerinnen und Künstlern.
Naja, und auch wieder nicht.
Kannst du, ich wollte, was ist denn bei Künstlerinnen und Künstlern im Umgang anders als mit anderen?
Naja, nee, wie das damals anfing, war, dass die viele mich halt dann gefragt haben nach Einschätzung, weil ich konnte ja wirklich kaum was sehen und es war eigentlich ziemlich vermessen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich irgendwie gut eindenken und die und da einen Beitrag leisten. Und das ist ja, um auf den Anfang zurückzukommen, das, wo ich dann auch eine Befriedigung habe, wenn ich dann merke, ich kann dann einen Beitrag leisten, entweder auf materieller, logistischer, organisatorischer oder inhaltlicher Ebene oder auch einen Raum zur Verfügung stellen, um etwas zu schaffen, was ich eben auch teilen kann in der Vision und gut finde. Ja.
Ich meinte die Frage ganz anders. Ich wollte eigentlich fragen, aus deiner Erfahrung her, inwiefern ticken Künstlerinnen und Künstler anders?
Anders als was?
Anders als andere, als Nicht-Künstlerinnen und Künstler. Das hatte ich aus deinem Satz rausgehört, dass, als du sagtest, du hast gemerkt, dass du einfach gut kannst mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich dachte, okay, wahrscheinlich habe ich das falsch verstanden.
Ob die... mir fehlt natürlich der Vergleich, ne? Weil ich habe ja mein ganzes Leben nichts anderes gemacht.
Okay.
Also ich glaube, für viele Menschen sind Künstler wie eine fremde Spezies oder sozusagen was Außergewöhnlicheres. Und das ist für mich natürlich nur bedingt so. Und das ist ja auch manchmal nicht ganz leicht, dann auch Künstlerinnen und Künstlern zu sagen, auch gerade die besonders erfolgreich sind, wenn man glaubt, das ist jetzt nicht so interessant.
In der Öffentlichkeit ist das Bild aber auch ein anderes. Da sind einmal die du eben beschrieben hast, aber ich glaube, so in der normalen Öffentlichkeit ist der Künstler oder die Künstlerin sind merkwürdige Wesen. Wenn man sich mal anschaut, wie sie im Film und Fernsehen dargestellt werden, dann sind es oft die völlig durchgeknallten, psychisch leicht angeknacksten, nie ihr Leben im Griff habenden, merkwürdigen Gestalten. Das finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, aber auch das hat natürlich immer viel mit dem mit Vorbildern zu tun und mit, wie auch dann Künstler sich selbst inszeniert haben. Und auch, das ist ja zum Beispiel, wenn man dann nochmal auf Gerhard Richter guckt, dieser Film ist ja total verrückt, was der für ein seltsames Klischee zeichnet. Ne? Mhm. Und ich finde das gut, wenn das alles ein bisschen normaler ist. Und deshalb ist es ja auch so, und die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut, versuche ich auf eine sehr niedrigschwellige, aber doch meiner Meinung nach inhaltlich angemessenen Art und Weise Kunst zu vermitteln, zugänglich zu machen. Weil ich finde, dass Kunst ein wahnsinniger Mehrwert ist im Alltag und dass das immer noch viel zu sehr eine Nische ist. Und glaube, dass wenn die Menschen nur die Hand gereicht bekommen und die Schwelle niedrig gehalten wird, das total zugänglich ist. Und ich glaube, deshalb ist es hier so voll. Ja?
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist natürlich auch was, was mich total, also stolz nicht, aber wo ich mich wirklich freue, wenn ich jetzt hier an einem Samstag, weiß ich nicht, haben wir weit über 1000 Besucher. Und das sind natürlich alle möglichen von Leuten, ne? Also ganz junge, aber auch irgendwelche älteren Kunsttouristen bis zu Architekturliebhabern, zu irgendwelchen Kids, die halt das cool finden, dass man hier irgendwelche limitierten Socken kaufen kann oder was auch immer. Aber es ist eben die kommen ja nicht zufällig hierher.
Ja. Und dann ist auch die Schwelle niedriger, in so eine White Cube-Geschichte mal reinzuspazieren.
Im nächsten Schritt,
Genau,
genau.
im
Weil das
nächsten Schritt
geht ja
dann.
mir so, wenn ich in
Ja.
so eine große Galerie gehe und da bin ich dann alleine, obwohl ich da quasi drin groß geworden bin, fühle ich mich seltsam. Und dann fragt man sich ja auch, ist es gewollt? Weil es wird ja immer nur reproduziert, was sozusagen andere machen. Und das ist eben was, wo wir versuchen, man fühlt sich ja irgendwie da auch eher wohl, wenn da noch 100 andere Leute mit im Raum sind, als wenn man da jetzt alleine rumläuft, ne?
Und es sind unfassbar tolle Räume hier.
Ja, vielen Dank.
Die Kirche, die umgebaute St. Agnes-Kirche. Du hast auch mal gesagt, dass man denkt immer, man kann ohne Kunst leben, aber eigentlich braucht man immer Kunst.
Na, man hat, finde ich, das natürlich stark in Corona gemerkt, ne? Wie sehr wir jetzt im weiteren Kunstbegriff dann doch irgendwie von Kunst abhängig sind. Aber jetzt gerade was die bildende Kunst angeht, ist die halt schon, hat sich verändert, aber sie ist doch immer noch, weil das natürlich auch was mit der Medienwahrnehmung zu tun hat, da kommen quasi Künstlerinnen und Künstler, die auch prekär an ihrer Arbeit festhalten, ja nicht wirklich vor. Ja? Sondern da geht es meistens es geht halt auch leider selten um Inhalte, was ich schade finde. Also es ist jetzt ja auch immer noch so, finde ich, dass, obwohl wir ja diese ganzen unterschiedlichen Themen haben, wie Krieg oder Klimawandel oder so, also es gibt ja genug Themenbereiche, wo eigentlich in dem Zusammenhang auch Kunst und Künstlerinnen und Künstler, die sich quasi mit diesen Themen beschäftigen, außer dann in Nischenmedien irgendwie vorkommen. Aber ich habe das Gefühl, es wird eigentlich immer besser.
Es gibt aber auch viele Künstlerinnen und Künstler, so nehme ich das wahr, die sich gerade jetzt in dieser Phase, in dieser Zeit, was du eben beschrieben hast mit diesen internationalen Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen und Kriegen und Krisen, sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Das ist ja eigentlich, ich sitze hier und male und irgendwo anders passieren ganz schreckliche Dinge. Kannst du es nachvollziehen, dass man...
Ja, aber gerade deswegen haben wir jetzt zum Beispiel aktuell diese große Ausstellung mit Jorge Galindo, wo der riesige Blumen malt. Und davor hatten wir Munira Al-Qadiri, wo es eben auch um Ölkatastrophen und Krieg bezog sich auf den Kuwait, also auf den Golfkrieg. Aber ich glaube, diese Dualität ist wichtig, weil Kunst natürlich auch ein Eskapismus ist und ja, weiß ich nicht, eine Alternative darstellt.
Ich glaube, auch wenn man keine Kunst mehr macht, dann haben diese Krisen ja schon gewonnen. Dann hat das alles ja schon Überhand. Also deswegen müssen wir eigentlich weitermachen. Glaubst du, dass Kunst wirklich was verändern kann?
Ich weiß gar nicht, ob Kunst was verändern will oder das wollen sollte, sondern das Tolle an der Kunst ist, dass sie ja wirklich frei ist. Also,
Aber sie möchte schon Wahrnehmung
ja, aber
schärfen.
sie ist frei in der, anders jetzt als, weiß ich nicht, irgendwie, also sie ist ja wirklich, kann ja alles sein. Und das ist natürlich eine Aussage, also sie hat ja auch keine Funktions. Sie ist ja für nichts gut. Und das ist natürlich eine besondere Situation. Aber sag nochmal, weil du das vorhin meintest mit dem, Wie ist denn das für dich? Wie kommst du denn mit deiner Kunst quasi voran? Wie hast du denn das Gefühl, kannst du sie weiterbringen?
Das ist genau, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich stoße an eine Glasdecke. Ich habe diese Sammlerinnen und Sammler, die mir, was ja auch meiner Seele gut tut, ne? Wenn da jemand angereist kommt und sagt, ich möchte das gerne sehen und das dann tatsächlich auch mitnimmt, das tut mir gut. Da geht es um weitaus mehr als nur irgendwie ein Geldbeutel und ich dann irgendwie, ja, die Miete bezahlen ist jetzt übertrieben, aber natürlich habe ich auch meine Rechnungen zu zahlen. Aber es tut der Seele gut und es gibt Mut und Kraft, weiterzumachen und auch Neues auszuprobieren. Und jetzt merke ich, da ist diese Glasdecke. Und das ist einer der Gründe, warum ich.
Aber wo ist die Glasdecke? Also die Glasdecke, wie äußert die sich?
Dass ich nicht weiß, wo ich die Kunst jetzt zeigen kann. Weil ich glaube, wenn ich eine Plattform hätte, dass ich sie präsentieren kann, ich glaube, dann würde mehr passieren. Und mehr passieren heißt wirklich ein größeres Publikum. Ich liebe auch die Gespräche, die sich dann um die Kunst knüpfen. Und ich glaube, dass ich da das ganze Schiff ein bisschen voranbringen kann.
Und wie machst du das mit Instagram? Nutzt du diese Kanäle oder eine Webseite, um deine Sachen zu zeigen?
Ich habe eine Webseite, ja, die betreue ich auch ganz gut. Bei Instagram bin ich nicht so gut. Ich poste alle paar Wochen mal und ich weiß, das ist nicht gut. Ich habe mir eben gerade vorgenommen, das wieder zu ändern. Und ja, ansonsten, was ich vorhin gesagt habe, es gab einen Fernsehbeitrag, es gab einen Radiobeitrag und dann müsste ich eigentlich, denke ich, da anknüpfen, weil Künstlerinnen und Künstler sind ja auch heutzutage Entrepreneure und so ein Entrepreneur sitzt nicht nur auf dem Stuhl und wartet, dass was passiert. Und ich bin so ein bisschen ratlos.
Ja, aber zum Beispiel das mit dem Instagram ist ja auch dann auch ein, weiß ich nicht, ein Forum, wo man ja auch dann quasi sich verknüpfen kann mit anderen, die ähnliche Themen, sage ich mal, verfolgen. Um sich das anzugucken und da dann auch zu kommentieren und aber auch sozusagen wirklich in einen authentischen, echten quasi Dialog zu gehen, weil darüber sehen die dann wieder, ah, was macht die? Und dann, weil so recherchieren ja Leute auch, ja, die dann sagen, die dazu arbeiten und dann merken, ah, das ist interessant, und darüber dazu kommen und dann entsteht darüber ein Austausch und darüber entsteht dann auch Wahrnehmung, Sichtbarkeit und auch Ausstellungsteilnahme. Also das wäre zumindest mein Rat, ja.
Genau. Ganz zum Schluss des Atelier-Talks haben wir immer drei Fragen
Ja.
und die gebe ich dir jetzt zum Schluss noch.
Bitte.
Und die erste ist immer dieselbe und zwar ganz einfach, weil ich mich nie entscheiden kann. Kaffee oder Tee?
Eigentlich manchmal abends trinke ich mit meiner Frau eine Tasse Tee mit, aber ich trinke immer Kaffee schwarz.
Meer oder Berge?
Oh. Ja.
Und wenn Urlaub, dann immer auch mit Kunstverbindung, oder?
Aus eigener Kindheitserfahrung, nein. Dann Kunst eigentlich. Immer am Anfang und am Ende, würde ich sagen. Also, dass wir das dann immer verknüpfen, wenn, dann in den ersten 2 Tagen und in den letzten 2. Aber in der Mitte eigentlich nicht.
Was machst du denn eigentlich anders? Ich weiß, wie schwierig das für dich war, in so einer Kunstwelt aufzuwachsen. Jetzt wachsen deine Kinder in so einer Kunstwelt auf. Was machst denn du anders?
Na gut, so schwierig. Es war halt ein bisschen, es war halt sehr, aber schwierig war es nicht. Es war ja auch gleichzeitig ein totales Privileg. Das merkt man halt erst später.
Aber in der Zeit hast du ganz schön gekämpft, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, die dir zusteht, ne?
Ja, ich mache es eigentlich eher so, dass ich versuche, ist da auch ne, also dass es ein gutes Gleichgewicht hat. Aber das hatte ich zum Beispiel dann mit meinem Vater später auch. Da haben wir dann immer halbe Tage gemacht. Und wenn ich da jetzt zurückdenke, war natürlich der halbe Tag, sein halber Tag, wo wir bei Jeff Koons im Atelier waren, spannender als mein halber Tag, wo wir, weiß ich nicht, irgendwelche Jeans gekauft haben in New York. Also, insofern, das ist ja immer eine Blickwinkelfrage und ändert sich dann auch über die Zeit. Aber ich versuche, dass Urlaub dann auch Urlaub ist und nicht 100 Galerien angucken.
Das hat mich interessiert als Mutter. Und als letzte Frage, wegräumen oder liegen lassen?
Leider liegen lassen.
Ich dir.
Ja, obwohl ich natürlich eigentlich lieber. Ja.
Johann, das war die Spitze der Fragen, die ich hätte mitbringen können. So die Spitze des Eisbergs.
Ja, holen wir, machen wir nochmal eine, wenn die anderen Folgen wieder da sind, bei der 200.
Alles klar.
Super, vielen Dank, prima, für deinen Besuch.
Ich danke dir, ganz herzlichen Dank. An der eigenen Arbeit arbeiten, das ist eigentlich die zentrale Message dieser Episode. Wichtig ist es, dem inneren Drang zu folgen und dann irgendwie zwischen diesen Polen gesunder Selbstzweifel und stützende Selbstüberzeugung hin und her pendeln und dabei die eigene Marke aufbauen. Also im Grunde genommen können wir allein zu diesem Thema 3 weitere Episoden machen. Naja, und da Johann König ja schon von sich aus angeboten hat, dass dieses Gespräch irgendwann mal weitergeführt werden könnte, habe ich eine Einladung an dich. Wenn du magst, dann schick mir doch bitte die 1 oder 2 für dich wichtigsten Fragen. Was bewegt dich? Was sollte ich Johann König das nächste Mal stellen? Das wird nicht mehr in diesem Jahr 2024 sein, sicherlich nicht. Du hast also einige Zeit dafür, aber es würde mich echt interessieren, was für Fragen du einem so wichtigen Player im Kunstmarkt stellen wollen würdest. Mir diese Fragen zu schicken, das ist optional, aber um eines bitte ich dich wirklich ganz nachdrücklich. Bitte schenk mir 5 Sterne als Bewertung dieses Podcasts in deiner Podcast-App. Ich vermute, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr mich das unterstützt. Rein emotional, aber vor allem hilft es diesem Podcast, überhaupt gefunden zu werden. Und das ist Sinn und Zweck. Der Podcast wird auch unterstützt von einer anderen Stelle. Hierzu eine kurze Info. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit einem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns doch, die Kunst zu machen, die wir wirklich machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du auch in den Shownotes. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und falls du mitgeholfen hast, diesen Podcast bis zur 100. Episode zu tragen, einen ganz herzlichen Dank dafür. Es macht mir große Freude. Ich habe selbst mega viel gelernt durch diese Gespräche und ich habe auch vor, sie noch ein Weilchen weiterzumachen. Auf der Webseite atelier-talk.com gibt es Infos, Fotos und Links zu dieser und zu allen anderen Episoden. Und bei Instagram ist Atelier Talk zu finden als ateliertalk.podcast. Übrigens nicht einfach nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Mich gibt es auch bei Instagram und ich freue mich, wenn du mir auch da folgst und wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Also schnell den Podcast abonnieren, damit du keine Episode mehr verpasst. Ich bedanke mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie Hüllmann.